Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Viktor Horvath. www.steckenpferde.de Winnetou 1 von Karl May, Kapitel 3, Teil 4. Wenn ich gesagt habe, dass Kalumet oder die Friedenspfeife rauchen, so bediene ich mich des bei uns gebräuchlichen Ausdruckes. Der Indianer sagt nämlich nicht Tabak rauchen, sondern Tabak trinken. Er trinkt ihn eigentlich auch, denn wenn er nach indianischer Weise raucht, so schluckt er den Rauch hinunter, sammelt ihn im Magen an und gibt ihn dann in einzelnen, langsamen Stößen wieder von sich. Hierin stimmt er eigentümlicherweise mit dem Türken überein, welcher auch nicht Tabak rauchen sagt. Tabak heißt im Türkischen Tütün, Tabak oder Pfeife rauchen Tütün oder Çibuk içmek. İçmek aber heißt nicht rauchen, sondern trinken. In wie hohem Ansehen übrigens die Tabakspfeife bei den Indianern steht, erhält aus dem Umstande, dass sie zum Beispiel in der Sprache der Jemis-Indianer und in allen Apachen-Dialekten mit demselben Worte bezeichnet wird, das auch für Häuptling steht. Im Jemis heißt Häuptling Fui und Tabakspfeife Fuichasch. Im Apache Häuptling Nathan und Tabakspfeife Nathan C. Dieses C als Endung bedeutet Stein und zeigt ebensowohl auf irdene, gebrannte Pfeifen als auch auf solche hin, deren Kopf aus Stein gefertigt ist. Der Kopf einer jeden Pfeife, welche als Kalumet benutzt wird, soll aus dem heiligen Ton geschnitten sein, dessen Fundort in Dakota liegt. Nach der Herstellung dieses wenigstens einstweiligen, guten Einvernehmens verlangte Tangua das Abhalten einer großen Beratung, an welcher alle Weißen teilnehmen sollten. Dies war mir unlieb, denn es hielt uns von der Arbeit ab, die doch so notwendig war. Darum bat ich Sam, dahin zu wirken, dass diese Beratung für den Abend aufgehoben werde, denn ich hatte gelesen und gehört, dass wenn die Roten sich einmal bei einem solchen Palaver befinden, dieses, wenn keine Gefahr zum Schlusse desselben treibt, fast kein Ende zu nehmen pflegt. Hawkins sprach mit dem Häuptlinge und berichtete mir dann: »Er geht als echter Insman nicht von seinem Willen ab. Die Apachen sind noch lange nicht zu erwarten, und so verlangt er eine Sitzung, in welcher ich meinen Plan entwickeln und nach welcher jedenfalls tüchtig gegessen werden soll. Vorrat haben wir ja, und die Kiowas haben auch gedörrtes Fleisch genug auf ihren Packpferden mitgebracht. Glücklicherweise habe ich so viel erreicht, dass nur ich, Dick Stone und Will Parker teilzunehmen brauchen. Ihr anderen sollt an eure Arbeit gehen dürfen.« »Dürfen? Als ob wir dazu die Erlaubnis der Insmen nötig hätten. Ich werde mich so gegen sie verhalten, dass sie erkennen, ich betrachte mich als vollständig unabhängig von ihnen.«
»Macht mir keinen Strich durch die Rechnung, Sir. Tut lieber so, als ob ihr so etwas gar nicht merktet. Wir dürfen sie nicht gegen uns aufbringen, wenn alles gut gehen soll.« »Aber ich möchte an der Beratung auch teilnehmen.« »Ist gar nicht nötig.«
»Nicht? Ich denke das Gegenteil. Ich muss doch auch wissen, was beschlossen wird.«
»Das werdet ihr dann sofort erfahren.«
»Aber wenn ihr euch etwas vornehmt, was ich nicht gutheißen kann.«
»Gutheißen? Ihr? Seht doch einmal dieses Greenhorn an. Bildet sich wahrscheinlich ein, das, was Sam Hawkins beschließt, erst genehmigen zu müssen. Soll euch wohl auch erst um die Erlaubnis bitten, wenn ich es für gut halte, mir meine Fingernägel zu beschneiden oder meine Stiefel auszubessern?«
»So war es natürlich nicht gemeint. Ich möchte nur sicher sein, dass nichts beschlossen wird, bei dessen Ausführung das Leben unserer beiden Apachen gefährdet ist.«
»Was das betrifft, so könnt ihr euch auf euren alten Sam Hawkins verlassen. Ich gebe euch mein Wort, dass sie mit vollständig heiler Haut davonkommen werden. Ist euch das genug?«
»Ja, euer Wort halte ich in Ehren, denn ich denke, wenn ihr es einmal gegeben habt, so werdet ihr auch darauf sehen, dass es in Erfüllung geht.«
»Well, macht euch also an eure Arbeit und seid überzeugt, dass die Sache auch ohne euch die Richtung nimmt, die sie nehmen würde, wenn ihr eure Nase auch mit hineinstecken könntet.«
Ich musste mich fügen, denn es lag mir alles daran, unsere Vermessungen noch vor dem Zusammenstoße mit den Apachen zu Ende zu führen. Wir machten uns also mit abermaligem Eifer über unsere Strecke her und kamen außerordentlich schnell vorwärts, denn Bancroft und seine drei anderen Untergebenen strengten alle ihre Kräfte an. Dies hatte seinen Grund in einer Vorstellung, die ich ihnen gemacht hatte. Wenn wir nicht allen Fleiß aufwandten, so kamen die Apachen, ehe wir fertig waren, und dann konnte es uns von ihnen oder auch den Kiowas schlimm ergehen. Führten wir unser Werk aber vor ihrer Ankunft zu Ende, so war es uns vielleicht möglich, uns aus dem Staube zu machen und unsere Personen und Zeichnungen in Sicherheit zu bringen. Das hatte ich ihnen vorgestellt, und darum arbeiteten sie mit einem Fleiße und einer Ausdauer, die vorher niemals bei ihnen zu bemerken gewesen waren. Mein Zweck war also erreicht. Im Stillen aber dachte ich gar nicht daran, mich in dieser Weise aus dem Staube zu machen. Mir lag Winnetou am Herzen. Die anderen mochten tun, was sie wollten, ich aber war entschlossen, nicht eher fortzugehen, als bis ich überzeugt sein konnte, dass keine Gefahr mehr für ihn vorhanden sei. Meine Arbeit war eigentlich eine doppelte. Ich hatte zu messen und auch Buch zu führen und die Zeichnungen herzustellen. Das Letztere tat ich im Duplikate. Ein Exemplar bekam der Oberingenieur als unser Vorgesetzter, und eines fertigte ich mir heimlich an, um es für den Fall der Not aufzuheben. Unsere Lage war eine so gefährliche, dass diese Vorsicht als ganz gerechtfertigt erschien. Die Beratung dauerte wirklich, wie ich es erwartet hatte, bis zum Abende. Sie war gerade zu Ende, als wir von der Dunkelheit gezwungen wurden, aufzuhören. Die Kiowas befanden sich in der vortrefflichsten Stimmung, denn Sam Hawkins hatte den Fehler oder auch die Klugheit begangen, ihnen unseren ganzen Rest vom Brandy auszuhändigen. Sich da vorher der Einwilligung Rattlers zu versichern, war ihm wohl nicht eingefallen. Es brannten mehrere Feuer, um welche die schmausenden Roten saßen, dabei grasten die Pferde, und weiter draußen im Dunkeln standen die Posten, welche von dem Häuptlinge ausgestellt worden waren. Ich setzte mich zu Sam und seinen unzertrennlichen Gefährten Parker und Stone, aß mein Abendbrot und ließ die Augen über das Lager schweifen, welches mir, dem Neulinge, einen mir bisher unbekannten Anblick bot. Kriegerisch genug sah es aus. Indem ich eines der roten Gesichter nach dem anderen betrachtete, sah ich keines, welches ich einem Feinde gegenüber einer mitleidigen Regung für fähig gehalten hätte. Unser Brandy hatte nur so weit gereicht, dass auf jeden nur 5 oder 6 Schluck gekommen waren. Ich bemerkte also keinen Betrunkenen, aber das Feuerwasser hatte, weil sie es so selten haben konnten, doch immerhin eine aufregende Wirkung geäußert. Die Innsmen waren in ihren Bewegungen weit lebhafter und in ihrem Gespräche lauter, als sie es gewöhnlich zu sein pflegen. Natürlich erkundigte ich mich bei Sam nach dem Resultate der Beratung. »Ihr könnt zufrieden sein«, meinte er. »Euren beiden Lieblingen wird nichts geschehen.« »Aber wenn sie sich wehren?« »Kommen gar nicht dazu, werden überwältigt und gefesselt, ehe sie auf den Gedanken kommen können, dass so etwas möglich ist.« »So, wie denkt ihr euch denn eigentlich die Sache, alter Sam?« »Sehr einfach. Die Apachen kommen auf einem ganz bestimmten Wege. Könnt ihr den vielleicht erraten, Sir?«
»Ja, sie werden natürlich zunächst dorthin gehen, wo sie uns getroffen haben, und dann unseren Spuren weiter folgen.«
»Richtig. Ihr seid wirklich nicht so dumm, wie es, wenn man euer Gesicht betrachtet, den Anschein hat. Also das Erste, was wir wissen müssen, ist uns bekannt, nämlich die Richtung, aus welcher wir sie zu erwarten haben. Das Zweitwichtigste ist die Zeit, wann sie kommen.«
»Das kann man nicht genau berechnen, aber doch vermuten.«
»Ja, wer Grütze genug im Kopfe hat, der kann so etwas schon vermuten. Aber mit einer bloßen Vermutung ist uns nicht gedient. Wer in einer Lage, wie die unserige ist, nach Vermutungen handelt, trägt ganz gewiß sein Feld zu Markte. Gewissheit ist's, volle Gewissheit, die wir haben müssen.«
»Die können wir nur dadurch erhalten, dass wir ihnen Kundschafter entgegenschicken, und das habt ihr ja verpönt, lieber Sam. Ihr seid doch der Ansicht gewesen, dass die Spuren der Späher uns verraten würden.«
»Der roten Späher, merkt euch wohl, der roten, Sir. Dass wir hier sind, das wissen die Apachen, und wenn sie auf die Fährte eines weißen Mannes treffen, kann das in ihnen kein Misstrauen erwecken. Fänden sie aber die Stapfen von Indianern, so wäre das etwas ganz anderes. Sie würden gewarnt sein und sich ungeheuer in Acht nehmen. Da ihr so ein ausnehmend gescheiter Kopf seid, könnt ihr euch ja denken, was sie vermuten würden.«
»Dass Kiowas in der Nähe sind.«
»Ja, habt's wirklich erraten?« Wenn ich meine alte Perücke nicht gar so sehr schonen müsste, würde ich vor allerhand Hochachtung jetzt den Hut vor euch abnehmen. Denkt euch hiermit, dass es geschehen ist.«
»Danke, Sam. Ich will hoffen, dass diese Hochachtung sich nicht im Sande verläuft. Doch weiter. Ihr meint also, dass wir den Apachen nicht rote, sondern weiße Speer entgegenschicken werden?«
»Ja, aber nicht mehrere, sondern nur einen.«
»Ist das nicht zu wenig?«
»Nein, denn dieser eine ist ein Kerl, auf den man sich verlassen kann. Heißt nämlich Sam Hawkins, wenn ich mich nicht irre, und pflegt Feldmäuse zu fressen. Kennt ihr diesen Mann vielleicht, Sir?«
»Ja«, nickte ich. »Wenn der allerdings die Sache übernimmt, so können wir ohne Sorge sein. Er wird sich von den Apachen nicht erwischen lassen.«
»Nein, erwischen nicht, aber sehen.«
»Was? Sie sollen euch sehen?«
»Ja.«
»Da fangen oder töten sie euch?«
»Fällt ihnen gar nicht ein, sind viel zu klug dazu. Ich richte es so ein, dass sie mich sehen müssen, damit sie nicht auf den Gedanken kommen, dass andere zu uns gestoßen sind. Und wenn ich so recht gemütlich vor ihren Augen umherspaziere, so werden sie meinen, wir fühlen uns so sicher wie im Schoße Abrahams. Tun werden sie mir nichts, gar nichts, weil ihr Verdacht schöpfen müsstet, wenn ich nicht ins Lager zurückkehrte. Nach ihrer Ansicht bin ich ihnen ja später sicher genug.«
»Aber Sam, ist es nicht möglich, dass sie euch sehen, aber ihr nicht sie?«
»Sir«, brauste er im Scherz auf, »wenn ihr mir eine solche moralische Ohrfeige gebt, so ist es aus zwischen uns beiden, ich und sie nicht sehen. Die Äuglein von Sam Hawkins sind zwar klein, aber scharf. Die Apachen werden zwar nicht in hellen Haufen angerückt kommen, sondern einige Kundschafter voraussenden, aber die können mir nicht entgehen, denn ich werde mich so aufstellen, dass ich sie sehen muss. Wisst ihr, es gibt Örtlichkeiten, wo selbst der feinste Scout keine Deckung findet und heraus auf eine offene Stelle muss. Solche Orte sucht man sich aus, wenn man Kundschafter beobachten will. Sobald ich sie gesehen habe, melde ich sie euch, damit ihr, wenn sie dann das Lager umschleichen, euch recht unbefangen zeigen mögt.«
»Dann sehen sie aber doch die Kiowas und werden dies ihrem Häuptling melden.«
»Wen sehen sie? Die Kiowas? Mensch, Greenhorn und ehrenwerter Jüngling, glaubt ihr denn, dass das Gehirn von Sam Hawkins aus Watte oder Löschpapier bestehe, he? Ich werde dann schon dafür gesorgt haben, dass die Kiowas nicht zu sehen sind, auch keine Spur von ihnen, nicht die allergeringste Spur, verstanden? Diese unsere sehr lieben Freunde, die Kiowas, werden sich sehr gut verstecken, um im geeigneten Augenblicke hervorzubrechen. Die Kundschafter der Apachen dürfen natürlich nur diejenigen Personen sehen, welche im Lager waren, als Winnetou mit seinem Vater in demselben war.«
»Ah, das ist freilich etwas anderes.«
»Nicht wahr? Die Kundschafter der Apachen mögen uns also ganz ruhig umschleichen und die Gewissheit gewinnen, dass wir nichts Böses ahnen. Wenn sie sich dann entfernen, schleiche ich ihnen nach, um die Ankunft der ganzen Schar zu erspähen. Die wird natürlich nicht am Tage kommen, sondern des Nachts und sich unserem Lager so weit nähern, wie möglich ist. Dann fallen die wackern Apachen über uns her.«
»Und nehmen uns gefangen oder ermorden uns gar, wenigstens einige von uns.«
»Hört, Sir, ihr könnt mir wirklich leid tun. Ihr wollt ein studierter Mann sein und wisst doch nicht einmal, dass man ausreißen muss, wenn man sich nicht fangen lassen will. Das weiß heutzutage jeder Hase, ja sogar jenes kleine, schwarze und bissige Insekt, welches 600-mal höher springt, als seine Körperlänge beträgt. Und ihr, ihr wisst das nicht.«
»Hm, steht das denn nicht in den vielen Büchern, die ihr gelesen habt?« »Nein, denn ein wackerer Westmann soll nicht so hoch springen, wie das Insekt, von welchem ihr redet, 600-mal höher als er ist. Ihr meint also, dass wir uns in Sicherheit bringen?«
»Ja, wir brennen natürlich ein Lagerfeuer an, damit sie uns recht deutlich sehen können. Solange dieses leuchtet, bleiben die Apachen sicherlich versteckt. Wir lassen es niederbrennen und machen uns, sobald es dunkel ist, davon, um die Kiowas leise und schnell herbeizuholen. Jetzt werfen sich die Apachen auf unser Lager und finden keinen Menschen. Sie sind natürlich ganz erstaunt und brennen das Feuer wieder an, um nach uns zu suchen. Da sehen wir sie so deutlich, wie sie uns vorher gesehen haben. Und nun wird der Spieß umgedreht. Sie sind es, welche überfallen werden. Welcher Schreck für sie! Das ist ein Coup, von dem man noch lange Zeit erzählen wird. Und dabei wird man sagen, Sam Hawkins war's, der sich das ausgesonnen hat, wenn ich mich nicht irre.«
»Ja, das wäre wohl recht gut, wenn es grad so und nicht anders würde, als wie ihr es euch denkt.«
»Es wird nicht anders. Will schon dafür sorgen.«
»Und aber dann? Dann lassen wir die Apachen heimlich frei?«
»Wenigstens Intschu Tschuna und Winnetou.«
Die anderen nicht?
So viel von ihnen, wie wir können, ohne dass wir uns verraten.
Wie wird es dann den übrigen ergehen?
Gar nicht sehr schlimm, Sir, das kann ich euch versichern. Die Kiowas werden im ersten Augenblicke weniger an diese denken als daran, die Flüchtlinge wieder einzufangen. Und sollten sie sich wirklich blutgierig zeigen, so ist Sam Hawkins auch noch da. Überhaupt, was nachher zu geschehen hat, darüber wollen wir uns die Köpfe nicht zerbrechen. Wenigstens ihr könnt von dem Eurigen eine bessere Anwendung machen. Was später kommt, das wird sich eben auch erst später zeigen. Jetzt haben wir uns vor allen Dingen nach einem Platze umzusehen, der für die Ausführung unseres Vorhabens passt, denn nicht jeder Ort ist zu so etwas geeignet. Das werde ich morgen früh besorgen. Gesprochen haben wir heute genug, von morgen an werden wir handeln.
Er hatte recht. Reden und weiter Pläne schmieden war jetzt überflüssig. Wir konnten hier jetzt nichts anderes tun, als die Ereignisse abwarten. Die heutige Nacht war ziemlich ungemütlich. Es erhob sich ein Wind, der nach und nach zum Sturme wurde, und gegen Morgen trat eine Kühle ein, welche für diese Gegend eine Seltenheit war. Wir befanden uns ungefähr auf der Breite von Damaskus und wurden doch von der Kälte aufgeweckt. Sam Hawkins prüfte den Himmel und meinte dann:
»Heut wird in dieser Gegend wahrscheinlich etwas geschehen, was hier sehr selten vorkommt. Es wird nämlich regnen, wenn ich mich nicht irre. Und das ist sehr vorteilhaft für unseren Plan.«
»Wieso?« fragte ich.
»Könnt ihr euch das nicht denken? Schaut doch umher, wie das Gras niedergelagert ist. Wenn die Apachen da vorüberkommen, müssen sie doch gleich sehen, dass hier mehr Menschen und Tiere gewesen sind, als wir eigentlich zählen. Kommt aber ein Regen, so richtet sich das Gras rasch wieder auf, während die Spuren dieses Lagers sonst noch nach 3 oder 4 Tagen zu sehen wären. Ich werde mich mit den Roten so rasch wie möglich davonmachen.«
»Um eine Stelle zum Überfalle zu suchen?«
»Ja. Könnte die Kiowas zwar einstweilen hier lassen und sie dann holen, aber je eher sie fortgehen, desto eher verschwinden die Spuren. Ihr könnt inzwischen weiterarbeiten.«
Er teilte dem Häuptling seine Absicht mit, und dieser ging auf dieselbe ein. Nach kurzer Zeit ritten die Indianer mit Sam und seinen beiden Gefährten fort. Es versteht sich ganz von selbst, dass der Platz, welchen er sich auswählen wollte, an der Linie liegen musste, welcher wir als Feldmesser zu folgen hatten. Das Gegenteil hätte uns Zeit gekostet und den Apachen auffallen müssen. Wir folgten den Vorangerittenen langsam, so wie unsere Arbeit nach und nach vorwärts schritt. Gegen Mittag erfüllte sich Sams Vorhersage, es regnete, und zwar in einer Weise, wie es nur in jenen Breiten regnen kann, nämlich wenn es überhaupt da einmal regnet. Es schien wie ein See vom Himmel herabzustürzen. Mitten in diesem Wassergusse kam Sam mit Dick und Will zurück. Wir sahen sie nicht eher, als bis sie sich uns auf vielleicht 12 oder 15 Schritte genähert hatten, so dicht fiel der Regen. Sie hatten einen passenden Ort gefunden. Parker und Stone sollten uns denselben zeigen. Hawkins aber ging, nachdem er sich mit Proviant versehen hatte, trotz des Unwetters fort, um sein Späheramt anzutreten. Er wollte seine Aufgabe zu Fuße lösen, weil er sich da besser verstecken konnte, als wenn er sein Maultier mitgenommen hätte. Als er hinter dem dichten Vorhange des Regens verschwand, hatte ich das Gefühl, als ob die Katastrophe sich uns nun im Eilschritte nähere. So ungewöhnlich der Wasserguss gewesen war, fast wie ein Wolkenbruch, so schnell hörte er wieder auf. Die Schleusen des Himmels schlossen sich mit einem Male, und dann strahlte die Sonne ebenso warm wie gestern auf uns nieder. Wir hatten die Arbeit unterbrochen und nahmen sie nun wieder auf. Wir befanden uns auf einer ebenen, nicht zu großen und von 3 Seiten mit Wald umgebenen Savanne, auf welcher es von Zeit zu Zeit ein Buschwerk gab. Dies war für uns ein sehr günstiges Terrain, und so kam es, dass wir rasche Fortschritte machten. Hierbei machte ich die Bemerkung, dass Sam Hawkins heute früh die Wirkung des Regens ganz richtig vorhergesagt hatte. Die Kiowas waren vor uns genau da geritten, wo wir uns jetzt befanden, und doch war keine Spur von den Huftritten ihrer Pferde zu sehen. Wenn die Apachen uns folgten, konnten sie unmöglich ahnen, dass wir 200 Verbündete in unserer Nähe hatten. Als es zu dunkeln begann und wir unsere Arbeit einstellten, erfuhren wir von Stone und Parker, dass wir uns in der Nähe des voraussichtlichen Kampfplatzes befänden. Ich hätte ihn gern in Augenschein genommen, dazu war es aber heut zu spät. Am andern Morgen erreichten wir schon nach kurzer Arbeitszeit einen Bach, der ein ziemlich großes, teichartiges Becken bildete, welches wahrscheinlich stets mit Wasser gefüllt war, während das Bett des Baches wohl meist halb trocken lag. Infolge des gestrigen Regens aber war er bis an die Ränder angefüllt. Zu diesem Teiche führte eine schmale, freie Savannenzunge, welche rechts und links von Bäumen und Sträuchern eingesäumt wurde. In das Wasser ragte eine Halbinsel hinein, auf welcher es auch Sträucher und Bäume gab. Sie war da, wo sie mit dem Lande zusammenhing, schmal und verbreiterte sich dann so, dass sie eine fast kreisrunde Gestalt annahm. Sie konnte mit einer Kasserolle verglichen werden, welche mit ihrem Griffe am Lande hing. Jenseits des Teiches stieg eine sanfte Höhe an, welche dichter Wald bedeckte.
»Dies ist die Stelle, für welche sich unser Sam entschlossen hat«, sagte Stone, indem er mit Kennermiene um sich blickte. »Sie kann für das, was wir vorhaben, auch wirklich gar nicht besser passen.«
Das veranlasste mich natürlich, mich nach allen Seiten umzusehen. »Wo sind denn die Kiowas, Mr. Stone?« fragte ich ihn.
»Versteckt, sehr gut versteckt«, antwortete er. »Ihr könnt euch die größte Mühe geben und werdet doch keine Spur von ihnen wahrnehmen, obgleich ich weiß, dass sie uns sehr gut sehen und scharf beobachten können.«
»Also wo?«
»Wartet nur, Sir. Erst muss ich euch erklären, warum Sam, der Pfiffige, diesen Platz gewählt hat. Die Savanne, über welche wir jetzt gekommen sind, ist mit vielen einzelnen Büschen bestanden. Das macht es den Kundschaftern der Apachen leicht, uns unbemerkt zu folgen, weil sie durch diese Sträucher Deckung finden. Seht ferner die offene Graszunge, welche hierher führt. Ein Lagerfeuer, welches wir hier anbrennen, leuchtet über diese Zunge weg und in die Savanne hinein, über welche die Feinde kommen. Es wird die Apachen also anlocken, und diese können sich uns ganz bequem nähern, wenn sie sich zwischen den Bäumen und Sträuchern halten, welche zu beiden Seiten dieser Zunge stehen.
Ich sage euch, Meschers, wir konnten, um von den Roten überfallen zu werden, gar keinen besseren Platz finden.«
Sein langes, hageres, wetterhartes Gesicht glänzte dabei förmlich vor äußerster Zufriedenheit. Der Oberingenieur aber stimmte gar nicht in dieses Entzücken ein. Er meinte, indem er den Kopf schüttelte,
»Was seid ihr doch für Menschen, Mr. Stone? Freut sich dieser Mann darüber, dass er so schön überfallen werden kann? Ich sage euch, ich freue mich so wenig darüber, dass ich mich aus dem Staube machen werde.«
»Um dann desto sicherer in die Hände der Apachen zu fallen. Lasst euch doch nicht solches Zeug in den Sinn kommen, Mr. Bancroft. Natürlich muss ich mich über diesen Ort freuen, denn wenn er es den Apachen erleichtert, uns zu fangen, so haben wir es nachher noch viel leichter, sie zu fassen. Seht doch einmal über das Wasser hinüber. Droben auf der Höhe, also mitten im Walde, stecken die Kiowas. Ihre Speer sitzen auf den höchsten Bäumen und haben uns sicher kommen sehen. Ebenso werden sie bemerken, wenn die Apachen kommen, denn sie können von dort oben aus weit über die Savanne blicken.«
»Aber«, fiel der Oberingenieur ein, »was kann es uns, wenn wir überfallen werden, nützen, dass die Kiowas sich jenseits des Wassers da drüben im Walde befinden?«
»Da stecken sie nur einstweilen, denn sie können doch nicht hier sein, weil sie von den Spähern der Apachen entdeckt würden. Sind diese aber fort, so kommen sie herab und herüber zu uns und verstecken sich auf der Halbinsel, wo sie nicht bemerkt werden können.«
»Können die Kundschafter der Apachen nicht auch dorthin?«
»Sie könnten wohl, aber wir lassen sie nicht.«
»Da müsstet ihr sie also verjagen, und doch sollen wir nicht merken lassen, dass wir von ihrer Gegenwart wissen. Wie reimt ihr das zusammen, Mr. Stone?«
»Sehr leicht. Wir dürfen allerdings nicht tun, als ob wir sie suchen, und können ihnen also nicht verbieten, die Halbinsel zu betreten. Aber diese ist da, wo sie mit dem Ufer zusammenhängt, nur 30 Schritte breit, und diese Breite verbarrikadieren wir mit unseren Pferden.«
»Pferde als Barrikade? Ist das möglich?«
»Jawohl, wir binden die Pferde dort an die Bäume, dann könnt ihr sicher sein, dass kein Indianer sich nähert, da die Pferde ihn durch ihr Schnauben verraten würden. Also wir lassen die Späher ruhig kommen und sich umsehen, die Halbinsel betreten sie nicht. Wenn sie fort sind, um ihre Krieger zu holen, rücken die Kiowas heran und verstecken sich auf der Halbinsel. Dann schleichen sich die Apachen alle herbei und warten, bis wir uns schlafen legen.«
»Wenn sie aber nicht so lange warten«, fiel ich ihm in die Rede, »da können wir uns doch nicht zurückziehen.«
»Das wäre auch nicht gefährlich«, antwortete er, »denn die Kiowas würden uns sofort zu Hilfe kommen.«
»Aber das würde nicht ohne Blutvergießen ablaufen, und gerade das wollen wir vermeiden.«
»Ja, Sir, Hier im Westen darf es auf einen Tropfen Blut nicht ankommen. Aber hab nur keine Sorge. Grad ganz dasselbe wird die Apachen abhalten, uns anzugreifen, während wir noch wach sind. Sie müssen sich doch sagen, dass wir uns verteidigen würden, und wenn wir auch nur 20 Köpfe zählen, so würden doch sicher mehrere von ihnen fallen, ehe es ihnen glückte, uns unschädlich zu machen. Nein, die schonen ihr Blut und Leben, ebenso wie wir das unserige. Darum werden sie warten, bis wir uns schlafen gelegt haben, und dann lassen wir schnell das Feuer ausgehen und retirieren nach der Insel.
Und was tun wir bis dahin? Können wir arbeiten?
Ja, nur müsst ihr zur entscheidenden Stunde hier sein.
So wollen wir keine Zeit versäumen. Kommt, Meschos, damit wir noch etwas fertig bringen.
Sie folgten meiner Aufforderung, obgleich es ihnen wohl nicht wie Arbeiten war. Ich bin überzeugt, dass sie alle davongelaufen wären, aber dann wäre die Arbeit nicht beendet worden, und dann hätten sie dem Kontrakte nach keine Bezahlung zu verlangen. Die wollten sie doch nicht einbüßen. Und wenn sie dennoch die Flucht ergriffen hätten, die Apachen wären doch schnell hinter ihnen her gewesen. Nein, sie sahen ein, dass ihre Sicherheit hier die relativ größte war, und darum blieben sie. Was mich betraf, so gestehe ich aufrichtig ein, dass ich den kommenden Ereignissen ganz und gar nicht gleichgültig gegenüberstand. Es hatte sich ein Zustand meiner bemächtigt, ähnlich demjenigen, welchen man im gewöhnlichen Leben Kanonenfieber zu nennen pflegt. Das war nicht etwa Angst, oh nein, denn zur Angst hätte ich viel mehr Veranlassung gehabt, als ich die Büffel und dann den Bären erlegte. Heute handelte es sich um Menschen, das war es, was mich beunruhigte. Um mein Leben handelte es sich weniger, das würde ich schon verteidigen, aber Intschu-Tschuna und Winnetou. Ich hatte während der letzten Tage so viel an Winnetou gedacht, dass er mir innerlich immer näher getreten war. Er war mir wert geworden, ohne dass es seiner Gegenwart oder gar seiner Freundschaft bedurft hatte, gewiß ein eigenartiger seelischer Vorgang, wenn auch nicht grad ein psychologisches Rätsel. Und sonderbar, ich habe später von Winnetou erfahren, dass er damals ebenso oft an mich gedacht hat, wie ich an ihn. Meine innere Unruhe wurde auch durch die Arbeit nicht geändert, doch wußte ich gewiß, dass sie im Augenblicke der Entscheidung plötzlich verschwinden werde. Darum wünschte ich mir diese nun, da ihr nicht auszuweichen war, recht schnell herbei. Dieser Wunsch sollte in Erfüllung gehen, denn es war erst wenig nach Mittag, so sahen wir Sam Hawkins auf uns zukommen. Der kleine Mann war sichtlich ermüdet, aber die kleinen, listigen Äuglein blickten außerordentlich heiter über den dunklen Bartwald herüber.
»Alles gelungen?« fragte ich. »Ich sehe es euch an, alter lieber Sam.«
»So?« lachte er. »Wo steht denn das geschrieben? Auf meiner Nase oder nur in eurer Einbildung?«
»Einbildung? Pshaw! Wer eure Augen sieht, der kann nicht zweifeln.«
»So, also meine Augen verraten mich. Gut für ein anderes Mal, dass ich es weiß. Aber ihr habt recht. Es ist mir gelungen, weit, weit besser gelungen, als ich denken konnte.«
»So habt ihr die Kundschafter gesehen?«
»Kundschafter? Gesehen? Weit mehr, weit mehr. Nicht bloß die Kundschafter, sondern die ganze Schar. Und nicht nur gesehen, sondern sogar gehört. Belauscht habe ich sie.«
»Belauscht?
Ah, so sagt schnell, was ihr da erfahren habt.« »Nicht jetzt und nicht hier. Nehmt eure Instrumente zusammen und geht zum Lager. Ich komme nach, muss nur vorher schnell hinüber zu den Kiowas, um ihnen zu sagen, was ich erfahren habe und wie sie sich verhalten sollen.«
Er schritt oberhalb des Teiches auf den Bach zu, sprang hinüber und verschwand dann jenseits unter den Bäumen des Waldes. Wir packten unsere 7 Sachen zusammen und suchten das Lager auf, wo wir auf Sams Wiederkehr warteten. Wir hatten ihn weder kommen sehen noch kommen hören, aber ganz plötzlich stand er mitten unter uns und sagte in übermütigem Tone:
»Da habt ihr mich, Milords! Habt ihr denn weder Augen noch Ohren? Euch kann ja ein Elefant überrumpeln, dessen Schritte man eine Viertelstunde weit hört.«
»Jedenfalls seid ihr aber nicht wie ein solcher Elefant aufgetreten«, antwortete ich.
»Mag sein. Wollt ihr euch nur zeigen, wie man an die Menschen kommt, ohne dass sie es bemerken. Habt ruhig dagesessen und nicht gesprochen, seid ganz still gewesen und habt mich doch nicht gehört, als ich herangeschlichen kam. So, grad so war es gestern auch, als ich mich an die Apachen machte.«
»Erzählt uns das, erzählt.«
»Well, sollt es hören. Muss mich aber dazu setzen, denn ich bin sehr müde. Meine Beine sind an das Reiten gewöhnt und wollen sich auf das Laufen nicht mehr einlassen. Ist auch nobler, zu der Kavallerie als zur Infanterie zu gehören, wenn ich mich nicht irre.«
Er setzte sich in meine Nähe, blinzelte uns rundum einen nach dem anderen an und sagte dann, sehr bedeutsam mit dem Kopfe dazu nickend,
»Also, heute Abend geht der Tanz los.«
»Heute Abend schon?« fragte ich, halb überrascht und halb erfreut, weil ich mir die Entscheidung bald herbeigewünscht hatte.
»Das ist gut, das ist sehr gut.« »Ihr scheint ja ganz erpicht darauf zu sein, in die Hände der Apachen zu geraten. Aber recht habt ihr, es ist gut und ich freue mich auch darüber, dass wir nicht länger zu warten brauchen. Ist kein sehr angenehmes Ding, auf etwas warten zu müssen, was doch einen anderen Ausgang nehmen kann, als man denkt.«
»Als man denkt, ist etwa ein Grund eingetreten, Besorgnisse zu hegen?«
»Ganz und gar nicht. Grad im Gegenteil. Bin nun erst recht überzeugt, dass alles gut ablaufen wird. Aber ein erfahrener Mann weiß, dass aus dem besten Kinde später ein schlimmer Strolch werden kann. So ist's auch mit den Begebenheiten. Die schönste Sache kann durch irgendeinen Zufall auf einen falschen Weg geraten.«
»Aber das ist doch hier nicht zu befürchten.«
»Nein, nach allem, was ich gehört habe, wird der Erfolg ein ganz vorzüglicher sein.«
»Was habt ihr denn gehört? Erzählt doch nur, erzählt.«
»Sachte, sachte, mein junger Sir. Alles der Reihe nach. Was ich gehört habe, kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ihr doch wissen müsst, was vorher geschehen ist. Ich ging mitten im Regenwetter fort, brauchte sein Ende nicht abzuwarten, weil der Regen nicht hier durch meinen Rock dringen kann, auch der stärkste nicht. Bin bis beinahe zu der Stelle gelaufen, wo wir lagerten, als die beiden Apachen zu uns kamen. Da aber musste ich mich verstecken, denn ich sah drei Rote, welche da herumschnüffelten. Sind Apachenkundschafter, dachte ich, und laufen nicht weiter, weil sie nur bis hierher gehen sollen. So war es auch. Sie suchten die Gegend ab, ohne meine Spur zu finden, und setzten sich dann unter die Bäume, weil es außerhalb des Waldes zum Sitzen zu nass war. Da saßen sie wartend wohl an die 2 Stunden, hatte mich auch unter einen Baum gemacht und wartete auch 2 Stunden lang. Musste doch wissen, was es nun geben würde. Da kam ein Reitertrupp mit den Kriegsfarben bemalt, kannte sie sofort, Inchuchuna und Winnetou mit ihren Apachen.
»Wie viel waren es?«
»Grad so, wie ich gedacht hatte. Habe ungefähr 50 Mann gezählt.« Die Späher kamen unter den Bäumen hervor und erstatteten den beiden Häuptlingen Bericht. Dann mussten sie wieder vorangehen, und die Schar folgte langsam nach. »Könnt euch denken, Gentlemen, dass Sam Hawkins sich hinterhermachte. Der Regen hatte die gewöhnlichen Spuren verwischt, aber eure eingerammten Pfähle waren ja da und dienten als untrügliche Wegweiser. Wollte, ich hätte, solange ich lebe, lauter so schöne, deutliche Fährten zu lesen. Mussten aber sehr vorsichtig sein, die Apachen, weil sie hinter jeder Biegung des Waldes, hinter jeder Ecke des Gebüsches auf uns treffen konnten und machten darum nur langsame Fortschritte. Fing es sehr schlau und vorsichtig an. Habe meine helle Freude über sie gehabt und meine nun, wie immer, dass die Apachen allen anderen roten Nationen über sind. Inchuchuna ist ein tüchtiger Kerl und Winnetou nicht minder. Die kleinste Bewegung dieser beiden Roten war berechnet. Kein Wort wurde gesprochen, man verständigte sich nur durch Zeichen. 2 Meilen hinter der Stelle, wo ich sie zuerst gesehen hatte, brach der Abend an. Sie stiegen ab, hobbelten ihre Pferde an und verschwanden im Walde, wo sie bis früh lagern wollten.«
»Und da habt ihr sie belauscht?« fragte ich.
»Ja, sie brannten als kluge Kerls kein Feuer an, und weil Sam Hawkins ebenso klug ist wie sie, dachte ich, dass sie mich da nicht leicht sehen könnten. Darum machte ich mich auch unter die Bäume und kroch auf meinem eigenen Bauche, weil ich sonst keinen anderen dazu hatte, so weit vor, bis ich in ihre Nähe kam und alles hörte, was sie sprachen.«
»Verstandet ihr denn alles?«
»Unvernünftige Frage. Werde doch hören, was gesprochen wird.«
»Ich meine, ob sie sich des englisch-indianischen Jargons bedienten?«
»Sie bedienten einander gar nicht, sondern sie sprachen miteinander, wenn ich mich nicht irre, und zwar im Dialekte der Mescaleros, den ich so leidlich innehabe. Ich rückte langsam weiter und weiter vor, bis ich mich in der Nähe der beiden Häuptlinge befand. Die tauschten zuweilen einige Worte miteinander aus, zwar kurz, nach Indianerweise, aber inhaltsreich. Habe da genug erfahren und weiß, woran ich bin.«
»So schießt also los«, bat ich, als er jetzt eine Pause machte.
»So macht euch beiseite, Sir, wenn euch mein Schuss nicht treffen soll.« »Haben es also wirklich auf uns abgesehen, wollen uns lebendig fangen.«
»Also nicht töten?«
»Oh doch, ein wenig töten wollen sie uns, aber nicht sofort. Wollen uns nur fangen, ohne uns zu beschädigen, und uns nach den Dörfern der Mescaleros am Rio Pecos schaffen, wo wir an die Marterpfähle gebunden und lebendig geschmort werden sollen. Well, ganz wie Karpfen, die man fängt, nach Hause schafft, ins Wasser setzt und füttert, um sie dann mit allerlei Gewürz zu sieden. Soll mich wundern, was für ein Fleisch der alte Sam da geben wird, besonders, wenn sie mich da ganz in die Pfanne tun und mich in meinem Jagdrocke braten.
Er lachte in seiner stillen, heimlichen Weise vor sich hin und fuhr dann fort.
»Haben es ganz besonders auf Mr. Rattler abgesehen, der so still entzückt da unter euch sitzt und mich verklärt anschaut, als ob der Himmel nur so auf ihn warte mit allen seinen Seligkeiten. Ja, Mr. Rattler, habt euch eine Suppe eingebrockt, die ich nicht auslöffeln möchte. Ihr werdet gespießt, gepfählt, vergiftet, erstochen, erschossen, gerädert und aufgehängt, immer eins hübsch nach dem andern und von jedem stets nur ein kleines bisschen, damit ihr recht lange dabei leben bleibt und alle diese Qualen und Todesarten mit richtigem Geschmack auskosten könnt. Und wenn ihr dann trotz alledem noch nicht gestorben seid, so werdet ihr mit Kleki Petra, den ihr erschossen habt, in eine Grube gelegt und lebendig begraben.«
»Mein Himmel, sagten Sie das?«
fragte Rattler, dessen Gesicht vor Entsetzen todesbleich wurde.
»Freilich sagten Sie es. Habt es auch verdient. Kann euch da nicht helfen. Will nur wünschen, dass ihr dann, wenn ihr alle diese Todesarten hinter euch habt, nicht wieder eine so ruchlose Tat begeht. Denke aber, dass ihr es bleiben lassen werdet. Die Leiche Kleki Petras ist einem Medizinmanne übergeben worden, der sie nach Hause schafft. Ihr müsst nämlich wissen, dass diese Roten des Südens ihre Toten so zu behandeln und zu konservieren verstehen, dass sie sich lange halten. Habe selbst Mumien von Indianerkindern gesehen, welche selbst nach einer Zeit von über 100 Jahren so frisch aussahen, als ob sie gestern noch gelebt hätten. Wenn wir alle gefangen werden, wird man uns das Vergnügen machen, zuzusehen, wie sie Mr. Rattler bei lebendigem Leibe in eine solche Mumie verwandeln.«
»Ich bleibe nicht hier«, rief der Genannte aus. »Ich gehe fort. Mich bekommen Sie nicht.«
Er wollte aufspringen, Sam Hawkins zog ihn wieder nieder und warnte:
»Keinen Schritt von hier fort, wenn euch euer Leben lieb ist. Ich sage euch, dass die Apachen vielleicht schon die ganze Umgegend hier besetzt haben. Ihr würdet ihnen direkt in die Hände laufen.«
»Glaubt ihr das wirklich, Sam?« fragte ich ihn.
»Ja, es ist keine leere Drohung, sondern ich habe alle Ursache, dies anzunehmen. Habe mich auch in anderer Beziehung nicht getäuscht. Die Apachen sind wirklich schon auch gegen die Kiowas ausgerückt, ein ganzes Heer, zu dem die beiden Häuptlinge stoßen wollen, sobald sie hier mit uns fertig sind. Nur darum ist es möglich geworden, dass sie so rasch zu uns zurückkehren konnten. Sie brauchten, um Krieger gegen uns zu holen, nicht bis in ihre Dörfer zu reiten, sondern sie trafen die gegen die Kiowas ausgezogenen Scharen unterwegs, übergaben Kleki Petras Leiche dem Medizinmanne und einigen anderen Leuten zum Heimschaffen und suchten sich 50 gute Reiter aus, um uns aufzusuchen.«
»Wo befinden sich die Trupps, welche gegen die Kiowas bestimmt sind?«
»Weiß es nicht. Ist kein Wort darüber gesprochen worden. Kann uns auch ganz gleichgültig sein.«
Da sollte der kleine Sam Unrecht haben. Es war gar nicht gleichgültig für uns, wo sich diese zahlreichen Scharen befanden. Das erfuhren wir schon nach einigen Tagen. Sam erzählte weiter.
»Als ich genug gehört hatte, hätte ich mich gleich zu euch aufmachen können, aber es ist des Nachts schwer, die Pferde zu verbergen. Sie hätten sie früh sehen können, und sodann wollte ich sie auch noch gern am Morgen beobachten. Darum blieb ich die ganze Nacht im Walde versteckt und machte mich erst wieder auf die Beine, als sie aufgebrochen waren. Bin ihnen gefolgt bis ungefähr 6 Meilen von hier und habe dann einen Umweg gemacht, um unbemerkt zu euch zu kommen. Well, da habt ihr alles, was ich euch sagen kann.«
»Ihr habt euch also nicht von ihnen sehen lassen?«
»Nein.«
»Und auch dafür gesorgt, dass sie eure Spur nicht entdecken?«
»Ja.«
»Aber ihr sagtet doch, dass ihr euch ihnen zeigen wolltet und...«
»Weiß schon, weiß. Hätte es auch getan, war aber nicht nötig, denn weil...«
»Halt, habt ihr es gehört?« Er war in seiner Rede durch den dreimaligen Schrei eines Adlers unterbrochen worden.
»Das sind die Späher der Kiowas«, sagte er. »Sie sitzen da oben auf den Bäumen. Habe ihnen gesagt, mir dieses Zeichen zu geben, wenn sie die Apachen draußen auf der Savanne erblicken. Kommt, Sir, wollen einmal probieren, was ihr in dieser Beziehung für Augen habt.«
Diese Aufforderung war an mich gerichtet. Er stand auf, um zu gehen, und ich nahm mein Gewehr, um ihm zu folgen.
»Halt!« sagte er. »Lass das Gewehr hier. Der Westmann soll sich zwar nicht von seiner Büchse trennen, aber hier erleidet diese Regel eine Ausnahme, weil wir so tun müssen, als ob wir an gar keine Gefahr dächten. Wir wollen uns den Anschein geben, als ob wir Holz zu einem Feuer sammelten. Daraus werden die Apachen schließen, dass wir hier am Abende lagern werden, was ein Vorteil für uns ist.«
Wir schlenderten miteinander, scheinbar ganz harmlos, zwischen den Baum- und Sträuchereien auf dem offenen Rasenstreifen hin und auf die Savanne hinaus. Dort sammelten wir vom Rande des Gebüsches dürre Äste und sahen uns dabei verstohlen nach Apachen um. Wenn sich welche in der Nähe befanden, so mussten sie hinter den Sträuchern stecken, welche auf der Savanne, mehr oder weniger entfernt von uns, zerstreut standen.
»Seht ihr einen?« fragte ich Sam nach einer Weile.
»Nein«,
antwortete er.
»Ich auch nicht.« Wir strengten unsere Augen möglichst an, konnten aber nichts entdecken. Und doch erfuhr ich später von Winnetou selbst, dass er höchstens 50 Schritte von uns entfernt hinter einem Busche gelegen und uns beobachtet hatte. Es ist nicht genug, dass man scharfe Augen besitzt, sie müssen auch geübt sein, und das waren die meinigen damals noch nicht. Heute würde ich Winnetou sofort entdecken, und wenn es nur infolge der Mücken wäre, die, von seiner Person angezogen, um den Busch weit dichter spielten als anderswo.
Ende von Kapitel 3, Teil 4.